ARD.
Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei den Bromance Daddies, bei Leon Fröhlich und Nick Lessig, die sich heute unterhalten über Nachbarschaft. Wäre so geil, wenn eure Nachbarn auch dafür sorgen könnten, dass eure Kinder schlauer sind, besser in der Schule. Aber was ist da wirklich dran? Also dieser Gedanke, gute Nachbarschaft, gleich erfolgreiche Kinder, gut in der Schule und so weiter. Wir dröseln das Ganze auf.
Und außerdem klären wir, nachdem Leon hier von seinem Thai-Massage-Erlebnis berichtet hat, wie kommt es jetzt eigentlich zustande mit dem warmen Massageöl? Und nehmen danach noch die ein oder andere Abzweigung, die unvorhergesehen ist. Also legt euch gemütlich hin, entspannt euer Nacken und dann viel Spaß mit der neuen Folge Bromance Daddies.
Jo Leute, was geht ab? Das sind wieder die Bromance Daddies.
Bromance Daddies.
Pure Man Daddies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Nick, ich hab mich wieder neu verliebt. Ich hatte schon die ganze Zeit über eine ganz große Liebe für eine Stadt, für Mainz, um es mal auszusprechen. Ich weiß, Rheinland-Pfalz, es ist die Ebscheid, wie man hier bei uns in Hessen in Wiesbaden sagt. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, das sagen die bei uns, weil wir nicht lachen. Aber Mainz, ne? Wir waren früher immer in Mainz feiern. Mainz ist so geil. Wir waren heute Morgen, meine Frau und ich, hatten mal Zeit morgens gemeinsam, waren frühstücken in der Hafen City. Nee, Hafen City ist in für euch. Siehst du, jetzt habe ich es direkt verwechselt. Hafen City ist nämlich in Hamburg und in Mainz gibt es den Zollhafen. Und das hat mich so krass erinnert an Hafen City in Hamburg. Richtig toll. Da haben wir eine fantastische, war nur sehr kurz, dreiviertel Stunde verbracht, aber überragend. Du kannst nach Mainz fahren, die Parkgebühren sind nicht so horrend. Tolles Wetter natürlich heute gewesen. Aber wirklich super.
Das klingt toll. Also zunächst muss ich natürlich sagen, gegen Rheinland-Pfalz an sich ist gar nichts einzuwenden. Da kommen tolle Leute her.
Mit
einem komischen
Dialekt, aber sonst.
Genau. Und Mainz ist tatsächlich schön. Also ich habe auch Freunde dort, die wir leider zu selten besuchen, aber das kann was. Das ist, ist nicht so mit Nase hoch wie Wiesbaden.
Das ist richtig. Wirklich, die Leute in Mainz sind auch extrem entspannt. Du hast halt viele Studenten. Ich wüsste gerne, ob es die ganzen Clubs von früher noch gibt. Das 50 Grad, den Star Club, das waren die Orte, wo ich abgehangen habe. Weißt du, Roxy, ich weiß gerade gar nicht, Roxy, war das in Wiesbaden? Kann ich gerade gar nicht mehr. Kumi Club, die ganzen Clubs von früher, ey, das waren Zeiten. Ich fühle mich gerade, wenn ich drüber rede, wieder wie 25. Mensch, was sind wir früher weggegangen? Wie hießen die Clubs aus deiner Jugend? Der Apfelbaum.
Ja, Pflaumenbaum. Musikpark in Ludwigshafen.
Das klingt genauso cool wie bei uns. Cool. Der Pflaumenbaum, der Musikpark.
Und, ich glaube A65, weiß ich aber nicht, ob ich dort war, aber das war immer so ein großes Ding. Und das in Mannheim habe ich vergessen, wo ich öfter war. Und dann gab es noch so eine Bar, die hatte so wie bei der Börse nicht Aktienkurse, sondern die Getränkepreise sind den ganzen Abend gestiegen und gefallen. Also ja, also da konntest du halt so ja wie die Aktienkurse verfolgen. Und dann war halt der Tequila-Shot hat halt manchmal 1,50 Euro gekostet und manchmal 3,50 Euro. Und dementsprechend war das halt immer so, oder sollte funny sein, zu verfolgen, was gerade, wo sich's lohnt einzusteigen. War eigentlich eine ganz nette
Idee. Aber das war einfach vollkommen willkürlich oder gab's da eine Logik dahinter?
Da war ich nicht in der Lage, um das zu entschlüsseln.
Aha. Ja. Du bist kein Trader einfach.
Nicht genau. Ich bin kein Trader, kein Analyst. Ich war da, das war auch nichts für einen ganzen Abend, sondern da ist man halt mal so reingeschneit. Ich weiß, dass ich dort meinen ersten B-52-Bomber getrunken habe. Ob das so ganz korrekt ist, ein Getränk so zu benennen, weiß ich auch nicht. Oder woher das kommt, je nachdem. Also es war halt, ich weiß nicht, es war irgendwas Hochprozentiges. Und dann haben immer alle gesagt, dann gehen wir dorthin und trinken wir einen Bomber. Ja, okay, das Schnäpse war dann sowieso mein Aus. Und dementsprechend war ich auch nicht mehr in der Lage zu analysieren, welcher Algorithmus hinter den Getränkepreisen steckt.
Und A65 war sowas wie das wie hieß denn das bei uns? A5, A3, irgendwie sowas. Also so ein Riesending, ja, an der Autobahn und dann genau. zwei, also quasi wie so eine große Turnhalle. Links der Hip-Hop-Bereich, rechts der Techno-Bereich und in der Mitte ging die Wand irgendwann um 12 hoch.
Genau, das, da gab es noch Großraum-Discos, wobei ich jetzt keine klaren Bilder mehr habe vom A65. Das verwischt so ein bisschen. Ich weiß, dass der erste Song, zu dem ich ausgerastet bin, war Usher, Yeah. Da stand ich auf der Box. Ja,
das war 17. Safe bei mir, Liquido Narcotic. Safe. Ah, der lief rauf und runter, also zumindest in den Discos. In den Discos lief häufig nicht so die Musik, die ich gehört habe, weil ich ja sehr Deutschrap-affin war. Und da so mit Liquido und Narcotic konnte man sich so, in der Disco konnte man sich damit ganz gut arrangieren bei mir. Aber ich habe heute noch was gemacht, mein Lieber. Ich habe mir ein Beispiel genommen an dem, was du mal gemacht hast. Du hast ja mal so ein quasi Praktikum im Kindergarten gemacht. Und heute hat unsere Kita angeboten, so ein Eltern-Kind-Vor- oder Nachmittag, kann man sich aussuchen, dass man mal für eine Stunde vorbeikommt und ja, mit den Kindern einfach den Morgen genießt, jetzt in meinem Fall. Das war echt, das war spannend. Ich bin einfach mal mitgekommen. Also, was heißt einfach mal mitgekommen? Das war ja geplant. Aber ich bin mitgekommen. Wir haben sie heute erst überrascht, dass Papa heute mal mit in die Kita kommt. Sie waren extrem fast aufgeregt, würde ich sagen. Auch weil sie nicht verstanden haben, dass noch andere Eltern da sind, sondern sie dachten, ich bin da alleine. Aber es waren dann noch andere, auch Papas da. Haben sie mir alles gezeigt, haben mich da rumgeführt und ich habe natürlich auch dann so übertrieben begeistert gespielt, sage ich mal. Ne? So, hier sind die Brettspiele, cool. Ich finde, das gehört irgendwie dazu, weißt du, dass du ihnen das Gefühl gibst, so eine Begeisterung für alles zu haben. Und ich fand's auch, also ich fand's wirklich spannend. Ne? Normalerweise gebe ich die Kinder
eine Wasserflasche.
Nein, so jetzt nicht. Nee. Aber normalerweise gebe ich die Kinder an der Tür ab und gehe gar nicht groß in den Raum rein, weil dafür müsste ich ja die Schuhe ausziehen, ja. Und jetzt bin ich halt wirklich mal reingegangen, bin hinten haben die so rein vom Prinzip her ist es ein großer Raum, dann sind hinten links die Toiletten und ganz hinten rechts ist nochmal so ein Ruheraum, wo nur eine gewisse Anzahl von Kindern wohl spielen darf und da dürfen auch Kinder, die das wollen, mittags schlafen. Und da war ich zum Beispiel wirklich das allererste Mal drin. Da machen die auch ihren Morgenkreis wohl drinne. Und da haben wir dann gemeinsam mit so großen Bauklötzen gespielt. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass die das richtig genossen haben, mich mal so in ihren Bereich mit reinzunehmen. Das war cool. Das war richtig geil. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass ich mich anders verhalten habe als andere Eltern, glaube ich. Also, ja, überhaupt kein
was heißt
naja,
das?
Es ist ja kein Vorwurf oder sowas, ja. Aber so, wenn ich irgendwo bin, dann nehme ich auch die Kinder so mit, ne? Also auch andere Kinder, meine ich. Wir waren zum Beispiel in diesem Raum, ja, und da war noch ein anderer Junge, der saß da allein und hat mit so Autos gespielt. Dann hat er mich angeguckt, dann habe ich mit ihm geredet und habe ihn gefragt, was er spielt und ob er Lust hat, mit uns zu spielen. Ja? Dann hat er auch Spaß gehabt, mit uns mit diesen Bauklötzen zu spielen. Und rein von der Beobachtung, ja, da waren halt ganz viele Väter, die ich vorher auch noch nie gesehen habe, die wurden wahrscheinlich von ihren Frauen dann so gedrängt, so geh mal jetzt mal dahin, das machst du jetzt mal, du musst jetzt mal ein bisschen mehr mit den Kindern zu tun haben. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Aber die saßen halt dann da am Tisch und haben mit ihren Kindern was gemalt und waren so richtig so buckelig über dieses Blatt gebeugt, ja, und haben halt die Stunde nichts anderes gemacht, als mit ihrem Kind was gemalt und sind dann gegangen. Und so, bloß nicht links und rechts ansprechen, so, weißt du? Keine anderen Kinder, nee. Das ist schon spannend zu beobachten. Einfach so, wie man im Umgang mit anderen Kindern auch anders umgeht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dass du der bist, der immer ein bisschen viel redet und auch für zu oft einen Witz macht. Das ist ja auch bekannt. Ja, die anderen Väter haben vielleicht gesagt, was ist denn das für eine Labertasche da hinten? Und wieso lässt er die anderen Kinder nicht in Ruhe?
Warum redet ihr denn jetzt mit dem Jungen? Lass doch mal die Kinder alleine spielen, das war doch gerade alles cool.
Ja, lass dich nicht von dem fremden Mann ansprechen, frag nach dem Codewort.
Ich darf nicht mit fremden Männern reden.
Ja, ich meine, das ist ja auch cool, also kann ja jeder anders interpretieren, nicht wahr? Aber ich finde das schön, dass du das gemacht hast. Also ich war ja damals, als ich da einen Tag dieses Praktikum gemacht habe, auch so begeistert, da mal richtig dabei zu sein. Der Boy war so stolz und auf meinem Schoß gesessen und hat es so richtig genossen, so wie du das jetzt auch gerade erzählst. Und es ist einfach nochmal was anderes, in so einer Art Alltag dabei zu sein. Nicht nur bei dieser Abhol- und Bringsituation, wo man so ein bisschen was beobachtet, aber es ist dann doch nochmal anders. Und deswegen finde ich das cool. Hast du irgendwas gesehen oder festgestellt, was jetzt irgendwie unerwartet für dich war?
Also begeistert war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich war begeistert von meinen Jungs, dass die, wie die das so machen dort. Ich glaube, also ich habe wirklich ein gutes Gefühl bei meinen Jungs gerade. Das ist so, die geben sich gegenseitig Halt. Ich glaube, die haben halt wirklich den wahnsinnigen Vorteil, dass sie immer zu zweit sind. Die haben immer ihren besten Freund dabei. Aber ich fand es schon fast ein bisschen, ja, nicht traurig, weil ich kenne es nicht anders, ja. Aber zu sehen, dass andere Kinder eben nicht immer ihren besten Freund dabei haben. Und wie dieser Junge, der da alleine gespielt hat. Weißt du, ich habe ja nur mit dem geredet und ihn eingeladen, mit uns zu spielen, weil er da ganz alleine so traurig mit seinen Autos gespielt hat. Ja, in meinen Augen traurig, ja. Aber ich kenne es halt nicht, wie es ist, wenn du ein Kind hast, das alleine spielt oder alleine spielen muss. Wahrscheinlich ist es für alle anderen mit einem Kind total normal, dass das Kind alleine spielt. Ja, aber für mich war es so, oh mein Gott, der spielt alleine und keiner will mit ihm spielen. Oh, wie traurig, der muss doch jetzt mal, hier sind doch so viele Kinder, warum spielt er nicht zusammen? So, weißt du, das konnte ich gar nicht aushalten. Und gleichzeitig fand ich es auch echt krass, dass was die Erzieher leisten müssen, das muss ich wirklich sagen. Ne? Da waren jetzt wirklich ganz viele Eltern, die sich immer schon um ihr Kind ja gekümmert haben. Und trotzdem waren ja nicht alle Eltern da. Da waren ja vielleicht 4, 5 Mamas und Papas, ja. Und ey, aber in dieser knappen Stunde, in der ich da war, da haben dann Kinder die Klobürste genommen und damit Quatsch gemacht, weißt du, wo dann die Erzieherin dazwischen gehen musste. Der eine Junge hat seine Hausschlappen nach jemandem geworfen und die auch fast wirklich verletzt, einfach weil der schon ein bisschen größer war und große Hausschlappen und wirklich voll durchgezogen, weißt du. Und ich dachte mir so, wow, krass. Also das sind so Sachen, da denke ich gar nicht dran, dass die, oder dachte bisher nicht dran, dass die auch solche wirklich extremen Situationen andauernd regeln müssen, ne? Klar haben wir das zu Hause auch mit unseren Jungs, aber dass das in der Kita andauernd und durchgehend ist und immer wieder andere Kinder und dich immer wieder auf diese Situation einlassen musst, Wahnsinn. Also ja. Hab ich nicht so auf dem Schirm gehabt.
Ja, das ging mir genauso. Ich war auch damals überrascht, auch wie viel dann alleine durch die Tagesstruktur auch so selbstständig läuft, also dass die Kinder dann doch schon viele Sachen selber hinkriegen, weil zum Beispiel klar ist, wer Tischdienst hat, wer jetzt den Tisch deckt und wer abräumt. Also da musste zwar vielleicht dran erinnert werden, aber es ist jetzt nicht so, wie, dass man nur die Regeln jedes Mal erklärt, aber so Konfliktsituationen gibt es natürlich schon. Und bei vielen Kindern gibt es auch viele Konfliktsituationen. Das kann ich nachvollziehen. Und zu dem Kind, was alleine ist, das ist super spannend, dass du das sagst. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass du da durch deine Zwillinge einen anderen Blick auf die Situation hast. Vielleicht war das Kind gar nicht traurig, vielleicht war es auch traurig und du hattest den richtigen Riecher dafür. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es für dich erstmal ungewohnt ist, ein Kind alleine spielen zu sehen.
Das ist ja auch das, was wir bei uns eigentlich so die ganze Zeit so mitbekommen. Ja, also wir sind ja nun mal in einem Neubaugebiet und hier sind ganz viele junge Familien und junge Familie heißt auch ganz häufig, dass die Menschen, also die Eltern so unser Alter haben, aber ein Kind, ja, oder ein älteres Kind im Alter von unseren Zwillingen und ein halt ganz kleines Kind. Das heißt, dass die größeren Kinder eigentlich immer alleine spielen müssen und sich halt jemanden zum Spielen suchen müssen. Und unsere Jungs müssen das halt nicht, weißt du? Also die anderen Kinder sind quasi immer so auf der Suche, oh, mit wem können wir spielen, laufen so draußen rum, oh, und darf ich mal bei euch vorbei, darf ich mal dies, darf ich mal das? Und unsere machen das ja gar nicht. Und also die haben ja immer sich, ja, und die haben gar keinen großen Bedarf, quasi mit jemand anderem spielen zu müssen. Die machen das gerne, aber die sind jetzt nicht so, dass sie morgens aufstehen und sagen so, boah, mit wem können wir heute spielen? Weil sie haben das sich, weißt du? Und das ist echt zu sehen, spannend zu sehen, wie das so eine andere Dynamik dann hat. Also manche Kinder stehen durchgehend im Zaun und warten nur drauf, dass jemand rauskommt und dann so, oh, wollen wir spielen, so, weißt du? Und bei uns, die gehen halt raus zum Spielen und nicht gucken, wo noch jemand ist.
Ja. Die Bambina hat jetzt in letzter Zeit auch ein paar Mal die Krise bekommen, wenn wir halt den Boy irgendwo hingebracht haben, zu einem Freund oder zum Sport, dass sie dann im Auto saß und sagt, ich hab niemanden, mit wem soll ich spielen? Und das ist dann auch keine Beruhigung, wenn wir sagen, ja, wir sind doch da oder ich bin doch da, lass doch was gemeinsam machen. Also letztendlich spielt sie dann schon was mit uns. Ich kann ja auch nicht immer mit jemandem was ausmachen, aber sie fragt gerade voll intensiv danach, Treffen und Spielen mit Freunden, dass wir sie entweder dorthin bringen oder dass jemand zu uns kommt. Das ist auch so dieses Suchen. Und ich bin mega, mega froh, dass es viele in der Nachbarschaft gibt. Für die Bambina jetzt noch nicht so viele, weil viele einfach eher schon weiter sind vom Alter. Aber gerade zum Beispiel der Nachbarsjunge, also ich würde sagen, sobald es draußen gutes Wetter ist, wirkt es wirklich so. Im Winter sieht man sich so wenig, also klar ist es irgendwie normal, dass man sich weniger sieht, aber dermaßen wenig, dass man sich nicht über den Weg läuft, hätte ich nicht gedacht. Und wir kriegen es dann auch oft nicht hin, zu sagen, lass uns was machen, wollen wir rüber, so. Aber wenn man sich halt erstmal im Garten, auf der Straße, am Auto begegnet, weil es warm ist, dann macht man auch leichter was aus. Und mit dem Nachbarsjungen spielt sie, glaube ich, jeden zweiten Tag. Entweder ist er bei uns oder sie bei ihm. Und das ist schon meistens hilfreich unterm Strich.
Ja, voll. Und das haben wir halt nicht. Also unsere Jungs spielen halt zu zweit und sind da total happy. Und wenn noch ein drittes Kind dazu kommt, dann ist es eher so, oh, jetzt müssen wir als Eltern auch noch aufpassen auf ein drittes Kind und haben dann die Verantwortung für ein fremdes Kind, weißt du? Bei unseren Jungs ist so, ja komm, die kannst du laufen lassen. Wenn da was passiert, dann sind wir verantwortlich. Bei einem fremden Kind ist dann eher immer so, das bedeutet ja für die Erwachsenen plötzlich mehr Arbeit.
Ja, na klar, logisch. Umgekehrt hast du die auch manchmal dann abgegeben, die Verantwortung, und vielleicht eine halbe Stunde gar keine, wenn deine Jungs in guten Händen sind bei anderen.
Die gehen ja nirgendwo anders
Zuhause,
hin. Die wollen ja nirgendwo anders hin. Die wollen ja immer bei uns spielen. Die sind ja schon zu zweit. Das heißt, die gehen ja nirgendwo anders hin, sondern wenn, dann kommt jemand.
Wir haben gestern noch eine Situation erlebt in der Nachbarschaft, die... Ja, dramatisch ist übertrieben, aber sie war ein bisschen bewegend, weil ein Junge stand auf der Straße und hat geweint. Ein Junge, den wir kennen, der oft mit uns morgens auch in die Schule läuft, also ist auch ein Erstklässler, so wie der Boy. Und meine Frau kam gerade zurück vom Sport mit dem Boy im Auto und hat den Jungen auf der Straße gesehen. Und er hatte halt dort geweint. Und dann hat sie ihn angesprochen und turns out, die Mutter hat sich verspätet, weil bei ihr auf der Arbeit noch sich das irgendwie verzögert hat. Und der Junge kam nicht rein. Also es war noch keiner zu Hause. Die können in dem Alter schon und dürfen, je nachdem wie die Eltern das regeln, alleine nach Hause laufen. Also er kam von Hort nach Hause und Mutter war noch nicht da. Und dann stand er da auf der Straße und hat halt geweint. Und da hat sie dann ihn angesprochen und geklärt, was los ist und gefragt, ob er zu uns mitkommen möchte. Und dann kam er halt so mit verweinten Augen die Terrasse runtergelaufen. Und ich glaube, das war für ihn und auch für die Mutter, die wir dann angerufen haben, ziemlich cool, da jemanden in der Nachbarschaft zu haben, der halt ein Auge drauf hat, der das zufällig mitbekommt und den man auch kennt und dem man vertraut. Der war dann bei uns, hat hier gespielt, geschaukelt, noch ein Buch sich ausgeliehen und sowas. Und dann kam nach einer halben Stunde auch die Mutter. Und da dachte ich mir so, boah, geil, eigentlich so wünsche ich mir das von der Nachbarschaft.
Voll. Eine gute Nachbarschaft ist wirklich das A und O, dass man sich da mit allen versteht, dass wenn du rausgehst, dich wohlfühlst, weißt du? Also das genieße ich auch total bei uns, weil, wie gesagt, bei uns sind die Nachbarn alle im ähnlichen Alter und auch die Kinder sind im ähnlichen Alter. Die Kinder verstehen sich alle. Da ist niemand dabei, wo du sagst, habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, das ist echt super cool. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht keinen Bock, dass andere Kinder zu uns kommen. Ne? Ich realisiere nur gerade so ein bisschen, dass wir mit diesen Zwillingen einfach eine andere Normalität haben als Familien mit Kindern mit einem Kind. Weißt du, unsere Jungs sind einfach so dieses Zwillingsband, das wird mir immer bewusster. Das ist sowas Enges, sowas Inniges, was du, glaube ich, durch diese viele Zeit, die miteinander verbringen, gar nicht in Worte fassen kannst, wenn du das nicht erlebst. Und ich bin, je mehr ich das jetzt auch mitbekomme, jetzt heute durch diesen Kita-Morgen und so, desto mehr Gedanken mache ich mir auch über so Dinge wie, sollte man die in der Schule trennen oder nicht? Das finde ich ganz krass. Also müssen die Selbstständigkeit lernen? Müssen die lernen, alleine zu spielen und alleine zu sein? Oder ist es das Allerwertvollste und Geilste, was es gibt, dass die beiden immer zusammen sind? Dass die in einem Bett aufwachen und in einem Bett einschlafen und nebeneinander liegen, weißt du?
Ja. Ja, also ich kann jetzt sagen, kann ich verstehen, aber so richtig fühlen tun es wahrscheinlich nur Zwillingseltern. Und ich merke auch, wie
ich kenne es ja selbst nicht,
weil du das immer wieder sagst.
Ich kenne es ja selbst nicht, ich kann es ja selbst nicht nachvollziehen. Ich versuche das Ganze, aber ich bin ja auch kein Zwilling.
Ja. Sollen wir mal in die Nachbarschaftsfakten gehen? Romance Daddy's Fact Sheet. Christoph hat für uns ein paar nice Facts rausgesucht, was denn Nachbarschaft bedeutet und wie die Nachbarschaft uns und unsere Kinder auch beeinflusst. Es gab eine Studie in Berlin mit 3200 Grundschulkindern und da wurden die Schulnoten der Kinder untersucht und in Zusammenhang gesetzt mit der Quote an Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeempfängern in der Nachbarschaft. Und da kam raus, dass Kinder bessere Noten haben, wenn sie in einer sozial privilegierten Nachbarschaft aufwachsen, sogar wenn ihre eigenen Eltern als sozial schwach eingestuft wurden. Das finde ich total spannend, weil wir kennen ja von Deutschland diesen Vorteil, wenn du sozusagen schon Eltern hast, die dir bessere Bildungschancen mitgeben, was dann leider die Kindergärten und Schulen nicht richtig großartig verändern können. Also je nachdem, was du da mitbringst von zu Hause, bist du auch privilegiert und bleibst dann beziehungsweise schneidest besser ab. Und wenn du eben keine guten Voraussetzungen hast von zu Hause, dann kannst du das leider in der Schule auch nicht so immer überwinden. Und dass jetzt aber die Nachbarschaft auch einen großen Einfluss hat, das finde ich schon interessant.
Ja.
Die Forschenden glauben, dass es daran liegt, dass Kinder auch Erwachsene aus der Nachbarschaft als Vorbilder haben. Also sie gucken sich da an, wer läuft denn da rum, wie verhalten die sich, was machen die so, wie reden die? Zum Beispiel, wenn es um Leistungsbereitschaft in der Schule geht. Und außerdem wird in sogenannten privilegierten Nachbarschaften mehr soziale Kontrolle ausgeübt, weil man sich wohl besser kennt und die Kinder auch gegenseitig betreut. Schulschwänzer werden gemeldet, sich regelkonform zu verhalten, lernen die Kinder dort auch, wenn sie alleine in der Nachbarschaft unterwegs sind. Und dementsprechend hat eben diese Nachbarschaft dann auch einen Einfluss.
Ich habe ja Soziologie studiert im Nebenfach. Ich glaube, bei der Soziologie muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, was da jetzt, auf was man sich da wirklich verlässt. Weil gerade bei Nachbarschaft zum Beispiel, da müsstest du dann, um verlässliche Daten zu haben, müsstest du ja ein Kind haben, was gleichzeitig in einer ärmeren Nachbarschaft aufwächst und gleichzeitig das gleiche Kind, um es wirklich verlässlich zu machen, das gleiche Kind muss gleichzeitig auch in einer reicheren Nachbarschaft aufwachsen. Und nur dann könntest du sagen, okay, wir haben jetzt ein Ergebnis. Und da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass man da, glaube ich, immer vorsichtig sein muss.
Ja, absolut. Man merkt es auch an der nächsten Studie, die wir da haben. Die kommt aus Chicago und dort wurden 4000 Familien untersucht. Und die sagen zwar oder stellen fest auf der einen Seite, dass eine gute, intakte Nachbarschaft auch positive Aspekte oder Effekte hat, dass zum Beispiel sich dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass das Kind später aggressiv wird oder antisoziales Verhalten zeigt. Aber sie ordnen sozusagen gut und schlecht anders ein. Da geht es nämlich nicht um sozial privilegiert und sozial schwach, sondern es geht vor allem auch um die Community, wie die Leute miteinander umgehen, um die Freundlichkeit zum Beispiel. Und das hängt laut dieser Studie nicht unbedingt ab von dem sozialen Status. Also in so einer Luxussiedlung, wo du nur freistehende Villen hast, in denen sich keiner kennt und keiner miteinander redet, hast du jetzt nicht unbedingt diese Effekte. Kann man sich ja auch erklären, ja. Wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht und keiner miteinander spielt oder da keine Kinder sind, dann hast du da eben auch keine Interaktion und niemanden, der ein Vorbild für dich sein kann.
Ist die Frage, würdest du trotzdem in der Villengegend wohnen wollen? Ich höre mich nicht Nein sagen.
Nee, also wir wohnen ja in einer... Nein, auf keinen Fall. Nein, wir... Nein, tun wir nicht. Was gibt's denn da zu lachen? Wir wohnen in einer...
Das wäre ein schöner Plot-Twist gewesen, so, weißt du?
Genau.
Ja, wir haben ja unsere 1000 Quadratmeter und 3 Säulen vor dem Haus, vom Eingang.
Ja. Nein, also, was ich damit sagen will, ist, also wir wohnen in einem Haus mit mehreren Parteien und die Häuser hier sind auch nah beieinander. Also du siehst und hörst sehr viele Menschen auf allen Seiten. Und es gibt Tage, an denen ich mir denke, boah, es wäre irgendwie auch ganz nett, so ein Haus zu haben, wo keiner in der direkten Nähe ist, ja, dass man halt mal noch mehr für sich sein kann. Und dann denke ich wieder, okay, was würde mir aber alles fehlen? Also so dieses, können wir rüberkommen, können wir bei euch klettern oder unsere Kinder sagen, ich hole noch mal jemanden ab, wir fahren durch die Straße. Das fängt jetzt bei dem Boy an, ja, dass die einfach gemeinsam klingeln und plötzlich sind die wie so eine Clique, so eine Scooter-Gang, die dann da auf dem Spielplatz unterwegs sind. Du hörst die auf der Straße fahren und unterm Strich finde ich das besser. Also lieber dann enger beieinander, natürlich im Idealfall mit einem guten Kontakt untereinander, wie das bei uns ist. Bei Streit sieht es natürlich anders aus, als dann wohlhabend zu leben mit so einem riesigen Haus, wo aber keiner in der Nähe ist. Also ich glaube wirklich, das wäre gar nichts für mich, so große Einfahrt mit riesigem Tor und dann hörst du niemanden, hast zwar dein Traumhaus mit Kino im Keller und Basketballcourt, aber musst halt immer kompliziert was ausmachen. Ich hasse es ja, wenn man zu meinen Kindern, wenn wir sagen müssen, ja, das müssen wir planen, dann müssen wir erstmal eine WhatsApp schreiben, dann müssen wir mal fragen, wann die Zeit haben. Das geht nicht einfach so. Das würde mich als Kind total frustrieren, wenn die Eltern das ständig erklären, weil aus Kindersicht geht's einfach so. Entweder er kommt oder er kommt nicht. Jetzt oder halt nicht. Aber dieses Planen, Machen, nochmal organisieren, ist, glaube ich, für Kinder frustrierend und es ist schön, wenn es einfach oft spontan klappt. Also da entstehen tolle Sachen. Ja, gestern zum Beispiel war da noch ein Junge nach dem Abendessen für 15 Minuten im Pyjama hier, um nochmal Pokémon-Karten zu tauschen, weil die sich einfach gesehen haben oder ja, sehen wollten, haben die den abgeholt. Finde ich cool, sowas.
Wenn du halt dieses große Haus hättest, was du eben beschrieben hast, also wirklich die Dimension mit eigenem Basketballplatz, dann hättest du halt safe einen Fahrer, der auf Abruf bereitsteht. Dann könntest du dein Kind zum Fahrer schicken und sagen, ey, dann fahr halt mal die Nachbarschaft ab. Los geht's. Why not?
Oh Gott.
Also du siehst Hindernisse. Ich sehe Lösungen.
Ja, genau.
Zumindest, wenn man so groß denkt.
Der Partybus, jeden Tag Kindergeburtstag.
So, genau, das wäre doch geil. Hast du einen Partybus und dann sammelt der Fahrer direkt alle Kinder der Straße ein und dann können die gemeinsam feiern. Geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche irgendwie die Kurve zu kriegen zum Factsheet wieder und was vielleicht doch noch für Aspekte, ich sag die ganze Zeit Aspekte, aber ich meine Effekte da sind. Was macht denn eigentlich ein, sagen wir mal, sozial schwächeres Viertel aus im Vergleich zu einem sozial besseren? Das ist so, dass eben so Angebote wie Schwimmbäder, Spielplätze, Bewegungsangebote einfach häufiger am Start sind, wohingegen du bei sozial schwachen Vierteln mehr Tabakläden hast in anderen Vierteln. Um mal nur ein Beispiel zu nennen, habe ich nie drüber nachgedacht, dass es auch dafür eine Ballung gibt, zum Beispiel für Tabakläden. Und zum Glück müssen wir hier uns nicht den Kopf zerbrechen, wie man das verändern kann. Da ist die Politik gefragt und da möchte ich auch gar nicht mich einmischen, weil das so komplex und so schwierig die Frage ist. Ja, ich wünsche mir einfach nur für die ganzen Kinder, dass es wenig
Tabak,
Stress, Ärger, Tabak, Drogen und schlechte Vorbilder in den Vierteln und auf den Straßen
gibt. Tabak ist ja raus. Ich sehe die Leute alle nur noch so dampfen, vapen.
Das
ist
ja Wahnsinn. Ja.
Entweder heutzutage, entweder hast du Shisha-Bar gefühlt, weißt du, das ist nicht Rauchen. Die jungen Leute von heute, die sehen so Shisha-Bars, sehen die nicht als Rauchen an, glaube ich, sondern das ist Shisha, Bruder. da kenne ich auch Leute, die jeden Abend eine Shisha rauchen. Ja, und oder halt dann die Vapes. Wenn dann die großen Vorsätze bei den Bekannten von mir gestellt wurden, ich höre auf zu rauchen, ich höre auf zu rauchen, jetzt ich vape nur noch. Das ist nicht besser. Das ist nicht besser, mein Freund.
Ja, ja, ja. Also das, ja, dieses Rauchen, also egal, ich will mich gar nicht aufregen. Wenn ich jetzt
rauchen,
anfange,
kannst du dich aufregen,
es scheint
ja
gerade die Sonne. Über Rauchen kann ich mich krass aufregen. Es regt mich so sehr auf mittlerweile. Menschen, die so auf den letzten Drücker noch irgendwo ziehen und dann die Kippe dir vor die Füße schmeißen und ausatmen, ich find's Wahnsinn. Oder letztens wieder eine Mutter mit laufendem Motor im Halteverbot vor der Schule gesehen, Fenster zu, Kind auf dem Rücksitz im Kindersitz und gemütlich eine gepafft. Soll jeder machen, was er will, aber Rauchen hasse ich so sehr mittlerweile. Also da bin ich wirklich ganz schön anti geworden.
Ja, ja. Aber also ich sag ja immer, ich erinnere mich noch sehr an das Gefühl, wie es ist zu rauchen. Ich verstehe es. Ich finde das an und für sich, das Spiel mit dem Rauch, finde ich sehr, sehr cool. Ich brauche nicht den ganzen Geruch und den Dreck und Gestank sogar. Das brauche ich nicht. Und vor allem bin ich halt zu vernünftig, dass ich nicht rauchen möchte. Also für die Gesundheit möchte ich mir das nicht antun. Aber rein von der Idee, wenn ich etwas hätte, was wirklich, also zum Beispiel, ich habe so ein Inhalationsgerät, ja, wie so ein großer Vapor, wo du aber halt dann nur Wasser, so Salzwasser reinmachst, ja, also so destilliertes Wasser. Ey, ich lieb das. Wirklich, wenn ich krank bin, hole ich mir mein Inhalationsgerät raus. Das ist der Hammer. Das ist wirklich so rein von der Sache als solches, finde ich das schon cool. Ist halt dumm, dass da immer was drin sein muss, auch bei den Vapes. Warum muss das denn deine komplette Lunge zerfetzen? Warum?
Ist es denn am Strom angeschlossen?
Was? Das Inhalationsgerät? Nee. Batterie. Früher meine Eltern hatten so eins mit einem, was du in die Steckdose machen musstest. So ein riesiges grünes Gerät, was immer so gepumpt hat. Unfassbar laut so.
Ja, genau.
Du musst so einen Knopf drücken, dann hat das reingeschossen. Und ich habe jetzt so ein ganz kleines weißes. Das ist wirklich ein bisschen größer als so ein Vape-Ding. Aber halt mit so einem Nasenaufsatz. Oder du kannst das auch nur mit so einem kleinen Röhrchen machen. Dann ist es fast wie eine, keine Ahnung. Fast wie eine Zigarette, die du halt komplett in den Mund nimmst. Also riesig groß. Und
also das fände ich aber schon mal nett, ehrlich gesagt, wenn du versuchst, ein bisschen eine Lanze zu brechen für dein Inhalationsgerät. Stell dich doch mal in die Raucherecke dazu, so vor der Schule oder an einem Bahnhof in dem eingezeichneten Bereich, wo die anderen eben Zigaretten rauchen und zieh bei deinem Inhalationsgerät ein bisschen. Meinst du, du würdest komisch angeguckt werden?
Ja. Mit meinem Vernebler.
Deswegen.
Doch, definitiv. Das wäre komisch, ja. Glaub schon.
Aber stell dir doch mal vor, es würde so einen Suchttrend mit was Gesunden geben, was jetzt irgendwie Vapes und Zigaretten überwindet. Ich finde die Idee super.
Kauft mehr Inhalationsgeräte. Und dann stehen sie alle in den Discos. Und dann sind wir wieder am Anfang dieser Folge. Dann gehen wir in die Discos von früher und haben alle Inhalationsgeräte dabei. Und das, meine lieben Freunde, ist so richtig Seniorenheim. Da läuft dann die Musik von früher, weißt du, in 40 Jahren läuft dann in der Disco, läuft Liquido Narcotic und wir stehen da an unseren Rollatoren mit dem Inhalationsgerät in der Hand, ey, und lassen richtig einen krachen. Und dann sind die Getränkekurse, ja, und bei 3,50 holen wir einen Tequila. So.
Geile Idee. Ich finde, wir haben unser Leben durchgespielt. So muss es laufen. Wo kann ich unterschreiben?
Bromance Daddies, Bro-Unity.
Wir müssen noch eine Sache auflösen, mein lieber Nick. Und zwar komme ich gerade drauf, weil meine Frau wieder bei der Masseurin ist, bei der Thai-Massage. Und ich war ja vor 3 Wochen, glaube ich, da. Meinem Rücken geht es mittlerweile besser. Gott sei Dank, kann ich sagen. Ich bin am Montag wieder beim nächsten Osteotermin. Das hat mir sehr geholfen. Und aber auch die Kombination mit der Thai-Massage. Und beim letzten Besuch bei der Thai-Massage haben wir uns ja gefragt, wie schaffen die das eigentlich, dass das Massageöl immer wohltemperiert ist, so angenehm warm. So, dass es halt nicht zu heiß, nicht zu kalt, haben die da einen Topf stehen. Wie machen die das? Und wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, wirklich richtig viele. Vielen, vielen Dank für alle, die uns da eine Nachricht geschrieben haben, die bei Spotify auch kommentiert haben. Der Trick ist, dass die wohl so Flaschenwärmer haben, weißt du, für so Babyflaschen. Und darin stellen die dann dieses Massageöl. Finde ich geil.
Also das ist wirklich krass. Fand's auch witzig, dass da so viele Nachrichten kamen. Das hat anscheinend, also da haben ein paar Leute geschrieben, wie das bei ihrer Masseurin, Massagestudio ist oder auch Leute, die selber in dem Bereich arbeiten. Fand ich total witzig. Also das heißt, wenn man so einen Flaschenwärmer noch über hat aus der Babyzeit, wäre das vielleicht auch was für zu Hause, für den privaten Gebrauch, wenn man der Partnerin abends mal den Nacken massiert, damit es nicht so kalt ist, das Massageöl.
Massierst du deiner Partnerin den Nacken? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Bist du so ein toller Ehemann?
Auf Wunsch,
wirklich,
ja.
Wirklich, mit Massageöl. Dann setzt ihr euch da hin und zelebriert es. Und dann bist du mal so eine halbe Stunde am Kneten, oder was?
So lange schaffe ich nicht. Es ist ja meistens abends und ich bin dann schon auch ein bisschen durch vom Tag. Aber ich gebe mir Mühe, noch ein bisschen die Nackenblockaden frei zu bekommen. Ich mache es auch, also jetzt nicht täglich oder als Ritual, aber wenn es gewünscht wird, weil gerade der Nacken sehr verspannt ist, dann versuche ich tatsächlich auch mal so eine Massage rauszuhauen. Da wollte ich ja tatsächlich auch meine persönlichen Fertigkeiten noch optimieren und hatte mir vorgenommen, so eine Massage zu lernen, richtig zu machen. Klingt jetzt nach so einem richtigen Streber-Ehemann, aber ich meine, ich weiß, dass es gut tun kann, aber ich weiß auch, dass es bestimmt nicht nach Lehrbuch ist, wie man da klopft und knetet und streicht und schiebt und so weiter. Und ich glaube, es ist gar nicht schwer, eine passable Nackenmassage sich mit YouTube-Videos beizubringen, aber trotzdem habe ich es noch nie gemacht.
Ich sehe schon, den Nick macht einen VHS-Kurs. VHS-Kurs-Massage, ey. Oh mein Gott, ey, du bist so ein... Ich finde es toll. Also ich finde es wirklich schön, aber du setzt einen so unter Druck als Mann, als Vater, ey. Wie oft machst du das? Wie oft machst du das? Mal ehrlich jetzt. Das kannst du doch niemandem erzählen. Alle Frauen, die jetzt hören, die gehen dann da zu Hause zu ihrem Mann und sagen, der Nick... Der massiert ja seine Frau, der hat einen VHS-Kurs gemacht. Wirklich. Hat er überlegt. Und der hat auch einen Flaschenwärmer, damit macht er Massageöl warm. Halbe Stunde schafft er nicht, aber 29 Minuten. Schatz, guck mal hier, ich bin sehr verspannt.
Also ich erzähle doch genug Sachen auch, die ich verkacke.
Ja, was denn? Was erzählst du denn, was du verkackst? Für mich bist du der perfekte Ehemann. Möchtest du mich heiraten, mein Schatz?
Bin ich nicht. Ich bin zum Beispiel einer von denen, die beim Gespräch dann oft nicht zuhören oder gedanklich abwesend sind und sich danach nicht mehr
dran erinnern. Wenn du mich dann massierst, ist das vollkommen okay.
dann bin ich auch einer von denen, die zum Beispiel bei dem ganzen Geschenkekram sich immer wegducken und nicht am Start sind. Selbst wenn es um die Geburtstage von den eigenen Kindern geht, bin ich höchstens einer, der sagt, oder ist es nicht zu teuer, und bin da keine richtige Unterstützung. Ja, da gibt es mit Sicherheit viele Väter da draußen, die sagen, Alter, ich habe sowas Geiles gesehen, guck mal, das wäre doch was für unseren Kleinen oder für die Tochter. Oder einfach mal was bestellen, kaufen, sich damit auseinandersetzen. Und da ziehe ich mich zum Beispiel aus der Verantwortung zu oft raus, weiß ich auch.
Aber die anderen Väter
kochen,
die massieren nicht.
Ja. Ja.
Das ist schon gut. Das ist wirklich, also ich bin, du hast doch nicht beantwortet, wie oft du das machst? Wie oft kommt da die Nachfrage, dass der Wunsch?
Ich würde sagen, nach Massage so einmal in 2 Wochen und nach Kraulen täglich.
Was ist denn Kraulen?
Ja, so
massieren ohne Massageöl oder was?
so Kraulen halt. Wie nennt man das denn so? Kratzen.
Ich weiß, was Kraulen ist.
Also halt nicht das im Schwimmbad, sondern das, so.
Nicht das im Schwimmbad, ach so. Ja, durchaus.
Ich mache jetzt nicht Kraulschwimmen trocken abends auf der Couch.
Schatz, ich guck dir so gern beim Trockenkraulen zu. Kannst du dich mal hier auf den Hocker legen? nur so am Torso und dann mal hier so kraulen. Bisschen durchs Wohnzimmer, ja. Bitte. Ich sehe das so gerne. Ja, krass. Und wie lange kraulst du dann? Nur, ich frag wirklich nur für einen Freund.
Ich würde sagen so... 3 ja, Minuten.
Das ist nämlich genau
Minuten
das Ding.
Maximal.
Bei dem Wunsch nach Kraulen, der Wunsch nach Kraulen meint, glaube ich, so eine Stunde. Ja. Aber nach 2 Minuten merkst du so, pff, Kraulen ist schon auch anstrengend irgendwie. Man denkt, es ist nur so mit den Fingern, mhm, ne? Aber es ist echt anstrengend. Dazu kommt, dass ich ja, ich glaube, ich krieg Arthrose.
Schatz, ich kann dich nie wieder massieren oder kraulen. Ich krieg Arthrose.
Also irgendwann. Ich kann meine Finger, da habe ich keine Kraft drin. Das ist wirklich anstrengend.
Du machst ja auch nur Laptop-Arbeit, ja,
vielleicht,
und Handy-Daumen.
Vielleicht. Ich müsste häufiger wieder Klavier spielen oder so.
Ja,
mhm. Aber du bist, also, ich finde das schon toll. Das meine ich jetzt wirklich ohne Scherze und sowas. Das finde ich schon toll. Deine Frau kann sehr froh sein, dich zu haben.
Ah, okay. Was für eine Folge, ey. Was hier doch immer noch mal wieder ans Tageslicht kommt. Wer hätte es gedacht? Wollen wir nicht vielleicht einfach in die daddyfreie Zone gehen und nochmal auf einen Fail von mir, ja, zu sprechen kommen?
Daddyfreie Zone.
Ich möchte nämlich nicht der sein, der einfach nur abhatet und lästert und sagt, ist doch alles so scheiße, sondern auch einer, der sich an die eigene Nase packt und zu seinen Fehlern steht. Ich habe hier in einem Dad-Chat mal gesagt, wie sehr mich diese ganze Kümmerei um Fahrräder aufregt, weil ständig ein Fahrrad platt ist. Wir sind dieses Jahr noch nie gemeinsam als Family irgendwo hingefahren, weil immer mindestens ein Fahrrad defekt war. Das von der Bambina habe ich irgendwie nicht aufgepumpt bekommen. Das konnte ich in den Kofferraum mitnehmen und habe es dann auch an der Tankstelle aufgepustet, weil das so ein Autoventil hat. Bei meinem Fahrrad hält irgendwie die Luft drin, aber das von meiner Frau zickt nur rum und macht Probleme. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, das Fahrrad zu reparieren. Wie oft hieß es schon, wollen wir mal zusammen dorthin fahren, jetzt hier zum Training, zur Schule, was weiß ich. Fahrrad ist noch nicht repariert. Und das kommt ja auch noch dazu, zu den ganzen Sachen, die man halt, um die man sich kümmert. Jetzt habe ich gerade heute nochmal mein Fahrrad aufpumpen wollen. Und es ging nicht. Und ich dachte so, was ist denn da los mit dem Ventil, verdammt nochmal. Bis ich festgestellt habe, verdammt, du Honk, die Pumpe ist kaputt. Die Fahrradpumpe ist kaputt. Das ist der einzige Grund. Und ich war so dumm, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass die Pumpe nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, dieser Pfeil zuckt ja gar nicht. Der geht ja gar nicht hoch von 0 auf 1 Bar, sondern er macht nur so. Aber es kommt gar nichts durch. Und das ganze Problem wäre gelöst, wenn ich das früher festgestellt hätte. Und deswegen können wir gerade kein Fahrrad fahren. Und ich muss mir jetzt eine elektrische Pumpe kaufen.
Wie? Du dachtest, der Reifen ist kaputt, hast den Reifen gewechselt und dann hast du aber nicht gemerkt, dass es wieder nicht funktioniert.
Ja.
Hä? Wie hast du denn da Luft reinbekommen?
Ich habe gepumpt und gepumpt und gepumpt und dann habe ich irgendwann frustriert aufgegeben. Also es ist so ein kleines bisschen Luft ist durchgekommen, aber nicht genug, um Reifen richtig aufzupumpen. Das ist immer so bei 0,2 Bar stehen geblieben, sodass es jetzt nicht nach Platten aussieht, aber du bist eben nicht auf 3 oder 4 Bar hochgekommen. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Und es gibt ja viele Möglichkeiten. Es kann das Ventil kaputt sein, es kann der Mantel kann ein Loch haben, der dann den Schlauch kaputt macht, oder es kann halt ein Loch im Schlauch sein. Und dann war ich manchmal auch zu genervt, weil das dauert ja auch immer mindestens eine halbe Stunde, so einen Schlauch zu wechseln, dass ich dann aufgehört habe und gedacht habe, oh komm, jetzt meine Frau braucht das Fahrrad gerade nicht so dringend, dann mache ich es halt wann anders. Ich verschiebe das Problem.
Okay. Krass. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht.
Okay.
Ich dachte, für mich warst du immer der Fahrradexperte. Du hast doch mal im Fahrradladen gearbeitet.
Ich weiß, ja, ich sag ja auch, also ich kann vieles auch nicht oder mach's auch falsch. Und dann habe ich dabei festgestellt, dass es leider keine elektrische Pumpe gibt, mit der man sowohl Bälle, Fahrräder als auch so diese ganzen Planschbecken, Luftmatratzen Sachen aufpusten kann. Das sind immer unterschiedliche, das finde ich schade. Ich wünsche mir, dass es da so eine All-in-One-Lösung gibt.
Jetzt holst du dir doch wieder eine Standpumpe.
Weiß ich noch nicht. Ich habe mir überlegt, eine zu holen, wo man den Akku von der, na, sagt man, vom Akkuschrauber draufsetzen, okay, kann. So dass die mehr Power haben. Da kann man diese 18-Volt-Akkus hinten dran klemmen und dann ist es ziemlich schnell aufgepumpt, sagt die Werbung, sagt die Produktbeschreibung.
Aber wie oft brauchst du denn wirklich eine Pumpe, die schnell pumpt? Also für ein Kinderplanschbecken, okay, aber wo denn noch?
Ja, also Fahrräder ständig. Wir haben halt 4 Fahrräder mittlerweile und dann die ganzen Bälle. Hier ist halt ständig irgendein Fußball, Rugby, Basketball platt, der aufgepumpt werden muss. Und dann muss man immer schipp, 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 so sich nach unten beugen. Und also es ist ja eine Anschaffung fürs Leben. Das ist ja quasi ein Investment in den eigenen Rücken, wenn man sich da eine elektrische Pumpe kauft, findest du nicht?
Ich hatte, glaube ich, noch nicht so oft den Anwendungsfall. Also ich, wir haben auch 4 Fahrräder, aber ich mache halt, keine Ahnung, 2-mal im Sommer oder sowas, also 2-mal die Saison mache ich da die Luft auf den Reifen und das klappt bisher. Aber ich habe so einen
Luftbeutel,
wie das heißt, ne? So, dann knallst du da knapp 3 Bar drauf und ab geht er. Ich habe noch eine, wenn du haben willst.
Ah ja?
Habe ich noch übrig, ist nicht elektrisch. Ah? Steht nur rum.
Okay. Danke. Gut, Freunde. Nicht nur Hilfe in der Nachbarschaft, sondern auch Hilfe unter Freunden ist hier möglich. Wir haben einiges verraten, was ich gar nicht verraten wollte, aber so sind die Bromance-Daddies. Mir ist übrigens noch was aufgefallen. Viele hören den Podcast, ohne abonniert zu haben. Stimmt. Also das ist natürlich cool, ist ja auch jederzeit möglich und schön, dass Leute dann in die Suche eingeben, Bromance-Daddies oder nach neuen Folgen gucken. Aber ihr tut uns einen Gefallen, wenn ihr auf Abo drückt und verpasst dann auch keine Folge. Also wäre ja schade, wenn es so irgendwie so aus Versehen in Vergessenheit gerät und ihr dann keine Folge mehr hört, einfach weil ihr es nur nicht mehr auf dem Radar habt. Also dass ihr dann in einem halben Jahr denkt, ah verdammt, hab ich schon lange kein Bromance-Daddies mehr gehört. Warum eigentlich? Ach so, ich habe ja gar keine Notification bekommen. Also wenn das bei euch noch aussteht, dann macht das sehr, sehr gerne. Wir freuen uns und man kann ja zum Beispiel auch sagen, möchte ich später hören oder kann so eine Folge in Etappen hören. Insofern guckt mal, ob ihr da schon auf der Plattform eures Vertrauens, sei es in der Audiothek oder woanders, auf Folgen gedrückt habt. Vielen Dank.
Peace out.
Haut rein. Unser Podcast-Tipp heute für euch ist 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. 2 Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands besprechen da jeden Morgen aktuelle Nachrichtenthemen und stellen sich dabei die Frage, was hat denn das konkret mit uns zu tun? Und dabei geht es um Themen wie, was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Solche Sachen.
Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Und den Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist dann auch nochmal hier in unseren Shownotes.
Die Bromance-Daddies.